Die Presse.
Es gibt den Wunsch nach Frieden, aber es ist eigentlich unklar, wie so ein nachhaltiger Frieden auch für die Ukraine wirklich umgesetzt werden könnte.
Seit fast 2,5 Jahren herrscht in der Ukraine Krieg. Tausende Menschen sind seither ums Leben gekommen. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Immer noch prägen Luftangriffe, Stromausfälle und wirtschaftliche Entbehrungen den Alltag. Besonders betroffen ist der Osten der Ukraine. Wie lebt es sich 20 Kilometer hinter der Front? Und darüber spreche ich heute mit Jutta Sommerbauer aus dem Außenpolitik-Ressort der Presse. Hallo Jutta.
Hallo Christine.
Jutta, du warst gerade erst wieder in der Ukraine auf Recherchereise. Wo warst du denn genau unterwegs und was hast du dort erlebt?
Ich war in Kiew und aber dann hauptsächlich in der Ostukraine unterwegs, im Gebiet Donetsk, in frontnahen Städten. Dazu gehören die ukrainisch kontrollierten Städte Kramatorsk, Druschkivka, Slowjansk und noch ein paar kleinere Orte. Und da bin ich in der Region herumgefahren und habe verschiedene Geschichten recherchiert.
Wie ist es denn dort aktuell? Also da leben ja Menschen. Wie geht's denen? Wie ist es dort zu leben?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass diese Region ja nicht erst seit dem Februar 22 vom Krieg betroffen ist. In Teilen der Ostukraine gibt es seit 2014, also seit einem Jahrzehnt, militärische Handlungen. Der Konflikt damals, also wir haben das früher beschrieben mit den Worten, dass es sozusagen da eine militärische Auseinandersetzung gibt zwischen prorussischen Separatisten und der ukrainischen Zentralregierung. Auch damals hatte Russland schon seine Finger im Spiel, aber es war eher, der Einfluss war eher verdeckter. Seit dem Großangriff 22 hat sich das geändert. Jetzt ist Russland sozusagen offizieller Kontrahent der Ukraine. Aber man muss eben wissen, dass diese Region eigentlich schon seit 10 Jahren an den Folgen eines Krieges leidet. Das heißt Zerstörungen, vertriebene Menschen, eingeschränkte wirtschaftliche Aktivität. Und das Zweite vielleicht, seit dem Großangriff 22 ist diese Region, steht sozusagen auch im Zentrum jetzt des Krieges, so wie er sich entwickelt hat. Putin hat ja im September 22 4 südostukrainische Gebiete illegal annektiert, also sozusagen gesagt, das ist jetzt russisches Staatsgebiet, obwohl die russische Armee seit der Invasion diese Gebiete auch nur teilweise kontrolliert. Also die sind sozusagen, die Frontlinie verläuft quer durch diese Gebiete. Aber das erklärte russische Ziel ist natürlich jetzt, diese Oblaste vollständig einzunehmen. Also das vielleicht noch als Hintergrund. Und das heißt jetzt, dass sich eigentlich die Kampfhandlungen sehr stark in diesem Gebiet jetzt auch konzentrieren. Das heißt, man sieht relativ viel Zerstörungen. Ist ein bisschen davon abhängig, wo man sich genau befindet. Dort, wo der Krieg durchgezogen ist, dort kann man sagen, dass es eigentlich wirklich komplett zerstörte Dörfer, Städte gibt, wo so gut wie keine Lebensbedingungen mehr vorhanden ist. In diesen Orten ein bisschen weiter von der Front entfernt, wo ich war, also wir sprechen da so von 20 Kilometer von der Front, wo der Krieg noch nicht hingekommen ist, aber sich so ein bisschen in die Richtung bewegt, da sind natürlich diese Zerstörungen noch nicht so krass. Da leben Menschen, obwohl viele auch weggegangen sind. Also Kramatorsk zum Beispiel hat sich sicher um die Hälfte geleert. Die Hälfte der Bewohner ist in andere Regionen der Ukraine geflohen oder auch ins Ausland. Aber es gibt dort noch einen eingeschränkten Alltag.
Welche Präsenz hat denn der Krieg in diesem eingeschränkten Alltag auch ein paar Kilometer hinter der Front?
Der Krieg ist natürlich immer präsent. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man dort durch Kramatorsk geht, hört man eigentlich ständig die Sirenen, also die mögliche Luftschläge ankündigen. Die laufen eigentlich so sehr oft am Tag. Also Sirenengeheul gehört dort zum Alltag. Es kommt immer wieder auch zu wirklich Drohnen- und Raketenschlägen auf Infrastruktur dort. Also als ich in Kramatorsk war zum Beispiel, Da kam es zu zwei, am ersten Tag, gleich nach der Ankunft, kam es zu zwei sehr starken Detonationen. Da wurde ein Industriegelände getroffen mit Raketen. Wir waren da vielleicht so 1,5 Kilometer davon entfernt. Das spürt man schon. Also durch diese sozusagen Detonationswelle wackeln die Wände und man sucht dann so einen sicheren Ort auf. Das ist natürlich schon etwas Beunruhigendes. Ja, wenn sowas so nah passiert und im Prinzip man ja nicht weiß, was als nächstes dran ist. So. Also es kommt immer wieder zu solchen Einschlägen und dementsprechend sieht man die Zerstörungen auch im Stadtbild. Also Gebäude, die getroffen wurden, vernagelte Fensterhöhlen, wo auch das Glas rausgegangen ist, wo vielleicht jetzt auch niemand mehr lebt. Also es gibt so Bunker, die aufgestellt wurden zum Schutz der Bevölkerung bei den Bushaltestellen. Und wie gesagt, die Stadt ist relativ leer. Viele Bewohner sind weggefahren. Dafür sind Soldaten in die Stadt gekommen. Also Kramatorsk ist das Hauptquartier der ukrainischen Militäroperation im Osten und dementsprechend viele Soldaten sind da stationiert, beziehungsweise kommen auch von der Front zurück, um sich gewissermaßen auszuruhen. Und das Militär hat schon eine große Präsenz auch in den Straßen. Also Soldaten, die einkaufen gehen, Militärfahrzeuge, die herumfahren, Militärtechnik, die irgendwo hingefahren wird. Und das sind jetzt nur mal so die sichtbaren Folgen, sozusagen über die psychologischen Folgen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.
Mhm. Es gibt einen eingeschränkten Alltag, sagst du. Was haben dir denn die Menschen über ihre Beweggründe erzählt, trotz allem dort zu bleiben?
Das ist natürlich sehr individuell, aber bei vielen spielt sicher eine Rolle, dass sie nicht die nötigen ökonomischen Mittel haben, um anderswo eine Existenz zu beginnen. Beziehungsweise waren auch schon einige in anderen ukrainischen Städten, zum Beispiel in Dnipro oder in Kharkiv oder auch in Kiew. Aber dort muss man natürlich sich sein Leben erstmal finanzieren können und vielen fehlt dann das, also so eine finanzielle Grundlage, auch Miete bezahlen, einen neuen Job finden, die Kinder in die Schule einschreiben und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine große Aufgabe. Viele haben schon die Erfahrung gemacht, mehrere Monate irgendwo zu sein und sich dann aber wieder entschlossen zurückzukehren, solange es eine relative Stabilität gibt eben. Aber natürlich ist diese Stabilität immer prekär, ja. Das heißt, es gibt auch viele Personen, die jetzt die eigentlich nicht so richtig wissen, wie weiter. Soll ich hier bleiben in Kramatorsk? Soll ich doch woanders hingehen? Andere haben zum Beispiel Angehörige zu pflegen, kümmern sich um einen Garten, um Tiere. Also es sind meistens diese Beweggründe, die Menschen dann doch in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus bleiben lassen.
Und gibt es dort die Möglichkeit für die Menschen, ihre Berufe noch in der Form auszuüben? Also wie kann man sich dort auch wirtschaftlich über Wasser halten?
Wirtschaftlich ist die Region natürlich in der Krise schon länger, aber eben jetzt natürlich verstärkt seit diesem Großangriff. Denn diese Region, der Donbass, ist ja auch sehr geprägt von Schwerindustrie, von Kohleabbau. Und diese ganzen Großbetriebe, die stehen jetzt. Also einerseits sind sie schon auch zerstört eben durch Luftschläge, in den frontnäheren Gebieten durch Artillerieschläge. Es ist einfach auch ein zu großes Sicherheitsrisiko, die zu betreiben. Das heißt, die meisten dieser Betriebe stehen und den Menschen, wenn sie Glück haben, kriegen sie für eine gewisse Zeit vielleicht so eine Gehaltsfortzahlung. Aber das ist abhängig vom Arbeitgeber. Auch was vielleicht noch so am ehesten funktioniert, ist natürlich der Handel, Supermärkte. Alle, die dort sind, die Zivilisten und die Soldaten brauchen etwas zum Leben. Das heißt, in den Supermärkten ist eigentlich recht viel los. Und zwar bis 8 Uhr abends, dann schließen die nämlich, weil um 9 Uhr eine Sperrstunde beginnt. Also wenn man kurz vor Schluss dieser Geschäftszeiten in Kramatorsk in einen Supermarkt geht, dann kann man sagen, da ist wirklich wahrscheinlich am meisten los in der Stadt, weil sich alle noch schnell mit Nahrungsmitteln eindecken. Das heißt eben so Supermärkte, Cafés, vielleicht so einfache Restaurants, das ist noch etwas, das funktioniert. Und natürlich Leute, die vielleicht eine Arbeit haben, die nicht unbedingt an den Ort gebunden ist. Also die von zu Hause arbeiten, vielleicht für Firmen, die anderswo lokalisiert sind oder eben in eine andere Stadt umgezogen sind. Also das sind vielleicht so die einzigen Möglichkeiten, die geblieben sind. Aber natürlich Arbeitslosigkeit, finanzielle Probleme sind sehr präsent jetzt auch in dieser vom Krieg getroffenen Region. Es ist aber auch immer wieder erstaunlich, welche Menschen man da inmitten dieser Zerstörung treffen kann und auch welche Schicksale, die einem auch wieder Hoffnung geben oder wo man merkt, dass die wichtig sind für die Menschen dort, für die Community. Zum Beispiel habe ich eine Kaffeehausbetreiberin kennengelernt, die in Kramatorsk einen Coffeeshop betreibt, der gänzlich in Plüsch und Pink gehalten ist. Und sie hat mir eben erzählt, dass sie diesen Coffeeshop kurz vor Beginn des Krieges eröffnet hat, so als Ort für die, wie sie gesagt hat, Mädchen, also für die Frauen, die sozusagen da in so einer Barbie-Umgebung Kaffee trinken können und Torten genießen sollten. Und seit Kriegsbeginn hat sich natürlich die Kundschaft sehr stark geändert. Und jetzt kommt circa zu gleichen Teilen Zivilisten und sozusagen auch Angehörige des Militärs dorthin und essen die Crème Brûlée und verschiedene Torten und Röllchen. Und ja, das ist eigentlich, wenn man sich das denkt, so ein bisschen absurd, dass in so einer kriegsgebeutelten Stadt so ein Café existiert und sogar floriert. Aber vielleicht auch dann gar nicht so absurd, weil die Menschen halt auch solche Rückzugsorte brauchen und wollen, wo sie vielleicht auch mal kurz für eine halbe Stunde den Krieg, die Zerstörung, die Opfer, also diese ganzen Entbehrungen auch vergessen können und sich auch irgendwie gut gehen lassen können. Diese Besitzerin hat mir halt auch gesagt, ja, jeder Tag, den wir so erfolgreich hinter uns bringen, ist schon gut, ja. Also sie hat jetzt keine, das ist ihr Horizont, mit dem sie lebt. Jeder Tag, den wir dieses Café öffnen können und wo wir arbeiten können, ist ein guter Tag. Dann war ich noch in einem Städtchen, das vor dem großen Krieg ein sehr beliebter Urlaubsort war, also für Donbass-Verhältnisse sind dort viele Menschen hingekommen. Das ist auch so, noch aus der Sowjetzeit gab es da einige so Kinderlager, nennt man das, also so Ferienlager, Pensionate und Hotels. Das ist sehr malerisch an einem Fluss gelegen. Und mich hat interessiert zu sehen, wie dieser Ort jetzt aussieht, welche Auswirkungen der Krieg dort hatte. Und das ist leider eine sehr traurige Geschichte, denn der Ort wurde von russischen Truppen eingenommen. Ukrainische Armee hat es dann später wieder zurückerobert. Und im Zuge dieser Kämpfe ist dieses Städtchen sehr stark zerstört worden. Und von früher Dutzenden Hotels haben jetzt gerade mal 3 geöffnet. Und natürlich gibt es auch kaum Gäste, die jetzt 20 Kilometer von der Front entfernt dort urlauben würden. Das heißt, dieser Ort ist eigentlich ein Schatten seiner selbst. Aber selbst dort habe ich Menschen getroffen, die sagen, wir wollen diesen Ort wieder aufbauen. Zum Beispiel der Ortschef, der mir gezeigt hat, was sich innerhalb so der letzten 1,5 Jahre schon verbessert hat, wie sie dort Strom wieder hingebracht haben, wie sie sich um die Wasserleitung bemühen. Es gibt dort gratis Ausspeisung für die, ja, vor allem Pensionisten, die dort geblieben sind. Es gibt Waschmaschinen, die man aufgestellt hat, damit die Menschen ihre Kleidung waschen können. Und die Hoffnung ist halt, dass sich die Front weiter weg bewegt, dass sie zumindest nicht näher kommt und dass sich dort schon wieder so etwas wie ein ziviles Leben entwickeln wird können.
Du hast schon die psychologischen Spuren kurz angesprochen. Haben die Menschen dort eine Hoffnung, dass es einmal wird wie früher? Oder wie geht's ihnen?
Die Hoffnung, dass es wieder so wird wie früher, ich glaube, die hat man schon aufgegeben, schon länger. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, sie hat am 23. Februar 2022 gekündigt und hat sich auf den nächsten Tag gefreut und gedacht, beginnt ihr neues Leben. Und wie wir alle wissen, hat dann da der Krieg begonnen. Und sie hat mir gesagt, also ich verstehe, dass es schon, also ich habe mir ein neues Leben gewünscht, aber nicht so eins. Aber ich verstehe auch, dass es kein Zurück mehr gibt in mein altes Leben. Und man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, dass die Menschen einfach in einem Überlebensmodus sind. Ja, man lebt von Tag zu Tag, Tag für Tag. Wenn man einen Tag wieder sozusagen rübergebracht hat, dann ist das schon positiv. Man kann da keine längeren Pläne fassen. Das ist sehr schwierig geworden. Vor allem auch angesichts dieser Entwicklungen an der Front, wo die Russen doch langsam vorwärts kommen, kann man auch nicht sagen, was wird in 3 Monaten sein, was wird in einem halben Jahr sein. Solche Prognosen wagt niemand. Was man auch beobachten kann, ist natürlich, dass die Menschen den Krieg auch versuchen auszublenden, weil sonst wäre ja so etwas wie ein Alltag gar nicht möglich. Das heißt, auf dieses Sirenengeheul reagiert eigentlich fast niemand. Wenn es wo einschlägt, schaut man zwar nach, aber okay, das war irgendwo weiter weg, na gut, mich hat es nicht getroffen. Das sind alles so, glaube ich, Überlebensstrategien, die man sich dann halt aneignet. Aber natürlich ist das Stresslevel sicher höher, ist die Unruhe sicher höher. Also es gibt da sicher auch, also es gibt sozusagen Folgen für die Psyche. Das ist ganz klar.
Auf internationaler politischer Bühne wird ja jetzt immer mehr auch Bemühungen um Friedensverhandlungen Thema. Wie sieht man denn das dort? Stößt das auf Zustimmung?
Grundsätzlich ist es so, dass in den am meisten vom Krieg betroffenen Regionen, glaube ich schon, der Wunsch nach einem baldigen Frieden groß ist, größer wahrscheinlich als in anderen Regionen in der Ukraine, die nicht so exponiert sind. Das ist auch logisch, wenn die Gefahr besteht, dass der Krieg als nächstes in dein Dorf, zu deinem Haus kommt und sozusagen droht, deine ganze Existenz zu zerstören, dann wünscht man sich natürlich ein Ende. Gleichzeitig wissen die Menschen, dass dieser Wunsch nicht so leicht zu realisieren ist, vor allem angesichts der russischen Forderungen, die, also bekanntlich hat ja Putin gefordert, dass das ukrainische Militär sich aus diesen 4 südöstlichen Regionen zur Gänze zurückzieht, dass man sozusagen die Ukraine ja freiwillig diese Gebiete abtritt. Viele Menschen wollen nicht unter russischer Herrschaft leben. Ja? Also es gibt den Wunsch nach Frieden, aber es ist eigentlich unklar, wie so ein nachhaltiger Frieden auch für die Ukraine wirklich umgesetzt werden könnte, der auch der Ukraine Sicherheitsgarantien gibt und sozusagen sicherstellt, dass diese Gebiete bei der Ukraine bleiben.
Das waren jetzt alles Eindrücke eher aus dem Osten des Landes, der ja vom Kriegsgeschehen unmittelbar betroffen ist. Deckt sich das jetzt mit dem Rest des Landes, etwa im Vergleich zur Hauptstadt? Wie sieht man das da?
Also grundsätzlich sind auch andere Regionen in der Ukraine vom Krieg bedroht, aber natürlich in anderer Weise, nicht in so direkter Weise, dass so russische Truppen sich morgen vor deiner Tür stehen könnten. Aber wie wir wissen, die Luftschläge hören nicht auf. Also es kommt tagtäglich zu Angriffen aus der Luft auf ukrainische Städte. Durch Raketen, durch Drohnen und auch da kommt es immer wieder zu Todesopfern und auch zu Zerstörungen. Jetzt ist es so, dass in den weiter zentralukrainisch oder westlich gelegenen Städten ist sozusagen die Problematik ein bisschen eine andere. Also die sind jetzt momentan mehr von diesen Infrastrukturzerstörungen und eben diesen Stromabschaltungen betroffen. Also das ist etwas, das man in der Hauptstadt sehr stark spürt, aber auch in Lviv, ganz im Westen des Landes, durch diese massiven Zerstörungen der Energieinfrastruktur. Im Frühling diesen Jahres gibt es eben ein nicht genug Strom in der Ukraine und die Ukrainer müssen jetzt sozusagen Strom sparen. Das heißt, es kommt mehrfach pro Tag zu geplanten Abschaltungen. Man hat dann einfach stundenlang keinen Strom. Und das ist gerade für Menschen in den großen Städten, in den Wohnhäusern, ja, teilweise sehr hohen, also weiß nicht, 12, 15, 20-stöckigen Wohnhäusern ein Problem. Da funktionieren die Aufzüge nicht. Da funktioniert dann teilweise sogar Wasser nicht, weil da Wasserpumpen auch mit Elektrizität betrieben werden. Da funktioniert der Herd nicht, wenn man einen Elektroherd hat. Und aufgrund dieser Stromabschaltungen hört man in Kiew jetzt auch wieder ganz oft das Brummen der Generatoren. Viele Cafés, Restaurants und auch andere, ja, Supermärkte, Betriebe haben sich Generatoren angeschafft. Die werden einfach auf die Straße gestellt und dann, wenn es keinen Strom gibt, eben eingeschaltet. Und das ist dann eine ziemliche Geräuschkulisse, die man da hören kann. Das sind alles natürlich, wie soll ich sagen, auch Zumutungen und Dinge, die den Alltag wahnsinnig erschweren und auch die auch das Funktionieren der Wirtschaft natürlich hemmen. Ja. Und ich würde sogar sagen, dass diese Situation, die hat man ja nicht zum ersten Mal. Es war ja auch im Winter von vor 2 Jahren eigentlich, kam es schon so ziemlich starken Ausfällen. Aber dass das jetzt nochmal passiert ist, in einer Etappe des Krieges, wo sich die Front eigentlich zu Ungunsten der Ukraine bewegt, wo auch die Frage nach der weiteren internationalen Militärhilfe offen ist oder unklar oder offen ist, da wirkt das schon noch einmal vielleicht sogar stärker oder negativer auf die Menschen. Also ich habe schon auch gespürt, dass dieser Optimismus, den es bei meinen früheren Besuchen wirklich noch gab und der auch die Menschen so sozusagen zuversichtlich in die Zukunft blicken hat lassen, dass sich das schon gewandelt hat.
Jutta, lieben Dank für deine Erzählungen.
Danke, gerne.
Alle Reportagen und Berichte von meiner Kollegin Jutta Sommerbauer zum Nachlesen finden Sie wie immer in den Shownotes. Ihnen sage ich danke fürs Zuhören und dranbleiben und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.